Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Freitagvormittag, der 19. Juni 2020, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Martin Thunert. Herzlich willkommen.
Ja, freut mich sehr. Grüß. Hallo.
Sie sind Politikwissenschaftler am Heidelberg Center for American Studies an der Universität in Heidelberg. Die Afroamerikaner George Floyd und Rashid Brooks kamen durch gewalttätige Polizeieinsätze ums Leben. Es gab und gibt weltweit Proteste. Ausgangssperren hat es gegeben in 40 Städten in den USA. Hatten Sie mit solchen Ausschreitungen gerechnet?
Nein, das habe ich nicht, denn es war ja in den letzten 5, 6 Jahren nicht das erste Mal, dass ein Afroamerikaner, also wenn ich jetzt von George Floyd spreche, durch völlig unangemessene Polizeigewalt ums Leben gekommen ist. Ich glaube, es kommen zwei Dinge zusammen. Durch den Corona-Lockdown in den USA hat sich eine Menge aufgestaut, weil auch da weiß man jetzt schon nach den ersten Studien, dass es sozial Benachteiligte und sehr viele, also People of Color in den USA besonders hart trifft. Und das Zweite ist, wie der Schauspieler Will Smith das schon vor längerer Zeit gesagt hat, es wird jetzt einfach viel mehr gefilmt. Stattgefunden hat es auch früher schon, aber es stand nicht immer eine junge 17-Jährige dabei, die den Mut hatte, das sozusagen zu filmen. Und das, glaube ich, zusammengenommen hat jetzt zu so einer Eruption geführt. Aber ohne Corona wäre das für mich nicht denkbar.
Und seit der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King hat es dennoch solche Proteste nicht mehr gegeben. Lässt sich die Situation von damals mit heute vergleichen?
Ja, bedingt, denke ich. Es war ein lokaler Anlass, der dann sozusagen auf die ganze Nation und sogar jetzt in diesem Fall auch international übergriff. Was heute vielleicht noch etwas anders ist als vor 50 Jahren, es hat ja durchaus Fortschritte gegeben für die Afroamerikaner. Es gibt heute eine schwarze Mittelschicht in manchen Großstädten, auch wie Atlanta, wie Washington DC, die hat es vor 50, 60 Jahren so nicht gegeben. Aber es hat eben in anderen Bereichen, gerade was das Verhältnis zwischen den Minderheiten und der Polizei angeht, trotz Versuch in der 90er Jahren, damals hatten wir den Rodney King, Zwischenfall 92 in L.A., danach hat es Reformen gegeben, aber sie haben zum Teil die Sache nicht verbessert oder zum Teil sogar verschlimmbessert und auch andere Entwicklungen in der Polizei, über die wir noch sprechen werden, haben dazu beigetragen, dass da eine große Desillusionierung eingetreten ist.
Wenn wir gerade mal auf die Polizei schauen, die Polizisten werden wegen Mordes angeklagt, die Polizeichefin in Atlanta, Erica Shields, ist zurückgetreten. Wie lässt sich denn die Polizeikultur in den USA so grundsätzlich beschreiben?
Ich glaube, da hat es im Erscheinungsbild vor allen Dingen nach 9/11 große Veränderungen gegeben. Die Polizei gibt sich martialischer in den USA. Sie tritt oft sehr stark, also Körperbewaffnung auf. Sie hat sehr viele Militärfahrzeuge übernommen, die man nach dem Irakkrieg und so weiter nicht mehr gebraucht hat und von der Armee gekauft hat. Und glaube ich, die Einstellung ist so, oder war lange so, mir kann nichts passieren. Weil das ist auch der Unterschied zu früheren Tötungen, dass jetzt beide Polizisten, wobei die Fälle noch mal ein bisschen getrennt liegen, aber im Falle von Floyd ist es sehr eindeutig, jetzt auch des Mordes angeklagt worden sind. Und das ist neu. Und ich glaube, jetzt können sie nicht mehr davon ausgehen, dass das straffrei bleibt, dass sie straffrei ausgehen.
Ja, nach dem Mord an George Floyd gab es dann die tödlichen Schüsse auf Rashid Brooks, der sich einer Festnahme entziehen wollte und auf einen Beamten dann mit einem Taser schoss. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich auch, ob der Polizist unmittelbar bedroht wurde. Welche Antwort gibt es darauf?
Also ich kann jetzt den gerichtlichen Ermittlungen nicht vorgreifen, aber ich denke, dass dieser Fall, dass es da wesentlich schwerer wird, dem Polizisten sozusagen Absicht, Tötungsabsicht oder billigend in Kauf zu nehmen, nachgewiesen werden kann. Also es wird ein viel schwierigerer Prozess werden als bei Floyd, wo die Sache sehr eindeutig ist. Aber das wird darauf ankommen, dann auch wie die Jury zusammengesetzt ist und ob sie zu einem einstimmigen Urteil kommt. Also für die Anklage ist sicherlich der Floyd-Fall, wenn der Polizist verurteilt werden soll, der wesentlich einfachere Fall als der Fall von Herrn Brooks.
Polizeigewalt in den USA ist kein neues Thema und es gilt da zu differenzieren. Es gibt ebenfalls Gewalt, die gegen Polizisten ausgeübt wird. Aber wenn wir jetzt über Polizeibehörden sprechen in den USA, über die es heißt, die seien nicht reformierbar, dann muss doch etwas grundlegend falsch laufen. Was?
Gut, dann man kann natürlich auch sagen, sie sind vielleicht reformierbar, aber die glauben, dass sie nicht reformierbar sind, zitieren zum Beispiel den Chorgeist, den es gibt. Also sie entlassen einen Polizisten oder mehrere in einem Revier wegen schlechten Verhaltens und die Polizeigewerkschaft hilft ihm natürlich, zur Not in einem anderen Bundesstaat dann wieder in der Polizei unterzukommen. Das ist natürlich auch sehr schwer, dagegen anzugehen, denn wie viele Berufsgruppen auch, rekrutieren sich natürlich auch Polizisten, das ist nicht nur in den USA so, aus sich selbst heraus, ähnlich wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber man kann, glaube ich, durch Training kann man natürlich Dinge ändern. Oder man kann, wie es jetzt geschieht, diesen Choke-Griff, also diesen Würgegriff, durch den Floyd zu Tode gekommen ist, verbieten. Und ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten.
Da gibt es ja auch jetzt die Initiativen und viele Vorschläge seitens der Demokraten und der Republikaner. Aber wenn wir jetzt mal auf Derek Chauvin gucken, den Polizisten, der für George Floyds Tod verantwortlich ist, gegen den hatte es schon 18 Beschwerden gegeben, im Dienst gewalttätig gehandelt zu haben. Was passiert mit einem Beamten, wenn es solche Beschwerden gibt?
Ja, dann kriegt er eine Abmahnung oder eine Verwarnung. Aber wie gesagt, die Polizeigewerkschaft steht hinter ihm, sie vertritt ihn, sie gibt ihm Rechtsbeistand, was ja alles im Prinzip in Ordnung ist. Aber bisher konnte ein Polizist, eine Polizistin damit rechnen, dass er auch, wenn die Sachlage ein bisschen unklar ist und er zeigen konnte, dass er auch bedroht war. Wir wissen, in den USA tragen viel mehr Menschen Waffen als bei uns, dass er dann doch davon gekommen ist. Und da könnte sich jetzt was ändern. Das hängt natürlich dann auch von den Anklagebehörden ab. In Minnesota hat er jetzt Pech, dass, glaube ich, der Generalstaatsanwalt Allison natürlich jemand ist, der sich da nicht sozusagen erweichen lässt. Und also hier könnten Personalaustausch helfen und eben auch das Gefühl, dass es jetzt, weil es gefilmt ist, weil die Beweislage eindeutiger ist, eben so leicht kein Entrinnen mehr gibt.
Und wenn wir jetzt speziell auf diesen Fall nochmal schauen, denn die beiden, George Floyd und Derek Chauvin, die sollen sich ja gekannt haben. Sie arbeiteten beide in einem Club in der Nähe der Polizeiwache. Wissen Sie dazu etwas Näheres?
Nee, da weiß ich leider nichts Näheres dazu, über deren Bekanntschaft. Der Punkt ist sicherlich, Floyd war kein Heiliger. Er hatte ein gewisses Vorstrafenregister. Man muss sich auch fragen, warum hat das Geschäft, also dieser Cupcake-Laden, die Polizei überhaupt gerufen? Was ist da geschehen? Das wird erst der Prozess hervorbringen. Es soll angeblich um eine falsche 20-Dollar Geldschein gewesen sein. Da kann man aber davon ausgehen, dass das so ein Einsatz nicht rechtfertigt. Also da muss dann der Prozess Licht ans Dunkel bringen. Und im Moment wissen wir, glaube ich, noch zu wenig. Das wird ein sehr, sehr interessanter Prozess. Aber ich glaube, die Beweislage in diesem Fall, und das ist wahrscheinlich anders als im Fall Atlanta, liegt sehr eindeutig gegen den Polizeibeamten.
Und Sie haben den Würgegriff eben angesprochen. War das überfällig, dass es jetzt Initiativen gibt, diesen Würgegriff zu verbieten?
Ich denke ja. Also es gibt sicherlich Fälle, wenn sich derjenige besonders wehrt oder wenn es zu wenig Polizisten sind, die da rumherum stehen, dass man auch mal sowas anwenden muss. Aber in diesem konkreten Falle, wo die Lage schon beruhigt war, glaube ich, gab es überhaupt keinen Grund, diesen Griff 8 oder 9 Minuten lang anzuwenden. Und jetzt werden ihn viele Polizeibehörden oder selbst in dem Gesetz, das Trump jetzt vom Bund auf den Weg bringen will, die Verordnung, soll dieser Griff nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sein.
Wie bewerten Sie die Vorschläge der Polizeireform? Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen.
Naja, da gibt es, glaube ich, zwei Arten von Vorschlägen. Die einen Vorschlag, den auch Black Lives Matter sozusagen, die schwarze Bürgerrechtsgruppe vorschlägt, defund the police, also die Haushalte für die Polizei drastisch zusammenzustreichen und umzuschichten in Sozialarbeit, in präventive Arbeit. Das kann man, glaube ich, wenn man da keine Mehrheiten bei den Wählern verlieren will, ein Stück weit mitgehen, aber eben nicht defund, sondern kleine Umschichtungen präventiv, dass es vielleicht gar nicht zu bestimmten Problemen kommt.
Das ist etwas, dem Donald Trump heftigst widersprochen hat?
Ja, natürlich, weil er das Wort defund, er sieht es also praktisch die Polizei ihnen die finanzielle Grundlage zu entziehen. Ich glaube, da müssen die das wollen, das auch besser kommunizieren, was sie genau vorschlagen. Tatsächlich sind die Budgets für die Polizei in der Tat seit 9/11 sehr stark erhöht worden und da kann man sicherlich in Einzelpunkten was machen. Aber auch die das wollen, glaube ich, verlieren die Unterstützung im weiten Land in Amerika, also nicht in den Städten, wenn sie den Eindruck vermitteln, sie wollen die Polizei komplett durch Sozialarbeit ersetzen. Da werden wahrscheinlich die meisten weißen Amerikaner, aber selbst einige der Minderheiten nicht mitgehen. Denn gerade die ärmeren Leute können sich in Amerika oder auch die Mittelschicht kann sich keine privaten Sicherheitsdienste leisten. Und Beverly Hills wäre davon nicht bedroht, weil da wird eher alles von privaten Diensten. Also hier müssen beide Seiten, glaube ich, präziser werden, was sie mit dem Schlagwort meinen.
Die Demokraten wollen die Strafverfolgung von Polizisten bei Gewaltanwendung erleichtern. Lässt sich durch Reformen Polizeigewalt beenden? Die Demokraten zweifeln das dennoch auch an.
Beenden lässt sich es wahrscheinlich nicht, aber es kann eine andere Anreizstruktur geben. Und wie gesagt, da jetzt die Beweise durch Handymitschnitte besser sind und wenn man möglicherweise einige Prozessänderungen macht, kann es dazu kommen, dass die Hürde der Verurteilung niedriger ist und dass dann, so ist glaube ich der Gedanke, andere Polizisten nicht mehr diese Selbstsicherheit haben, wenn ich das mache. Und dieses Video mit dem Polizisten, der Floyd in diesem Würgegriff hatte und dann was dann zu seinem Tod führte, der war sich seiner Sache selbst sicher. Er hat ja selbst gemerkt, dass er gefilmt wird und das kann man glaube ich schon ändern. Aber man muss grundsätzlich auch vielleicht später nochmal über den institutionelleren Rassismus und auch über Unzufriedenheit mit Bestrafung und mit Justizreform sprechen, der, glaube ich, vielleicht sogar für die Frustration und für den Ärger entscheidender ist als die Fälle, die dann den Anlass für die Ausschreitung geben.
Das können wir an dieser Stelle direkt tun. Wie verhält es sich denn mit der Strafverfolgung von Polizisten beispielsweise in den USA in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten?
Also nee, ich meinte eher die Strafverfolgung, warum so viele Angehörige von Minderheiten, speziell junge afrikanische Männer im Gefängnis sind. Also die sind 13% der Bevölkerung und haben 30% der Gefängnisinsassen. Und das geht zum Teil auf Justizreformen in den 90er Jahren zurück, gerade im Drogenbereich, wo man gesagt hat, auch wenn du 2-3 kleinere Verurteilungen hast, oft wegen Drogen und zwar nicht Schickimicki-Drogen wie Kokain, sondern meistens Crack und die arme Leute Drogen, dann gehst du sehr, sehr viele Jahre in den Knast. An diesen Reformen, die damals in der Clinton-Ära vielleicht sinnvoll waren, vielleicht auch von Anfang an nicht, haben eben auch viele Demokraten, auch Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat, mitgearbeitet. Und das hat eben so viele Leute, wenn sie dann 3 dieser kleinen Vergehen hatten, 10 oder mehr Jahre im Knast, das hat diese Gefängnispopulation anschwellen lassen. Und ich glaube, da gibt es sogar einen Konsens, der sogar Trump einschließt, dass hier was gemacht werden muss. Da sehe ich am ehesten den schnellsten Fortschritt möglich.
Aber was ist dann die Ursache dessen, dass es besonders viele Schwarze dann auch trifft in diesem Bereich? Also scheint dort doch auch ein großes Problem zu herrschen.
Also bei den Drogen, glaube ich, ist es oder war es so, dass einfach bestimmte Drogendelikte, die bei ärmeren Menschen gehandelt, aber auch konsumiert werden, anders verfolgt werden als eben Schickimicki und Partydrogen. Das Zweite ist, dass natürlich auch nachgewiesen werden kann, dass zum Beispiel, wenn Sie mit dem Auto durch die Gegend fahren, wo hinten Rücklicht kaputt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie als Schwarzer oder als Minderheit von der Polizei angehalten werden, deutlich höher ist, als wenn sie ein Weißer oder eine weiße Autofahrerin sind. Und das ist eben das, was man mit dem Wort systemischen Rassismus bezeichnet. Also das gibt eigentlich keinen Grund, warum man schwarze Autofahrer, die irgendeinen kleinen Schaden am Auto haben, mehr anhält. Die empfinden das als Schikane. Und das ist frustrierend, aber mittlerweile, und das ist anders als in den 60er Jahren, halten das auch viel mehr Amerikaner, auch weiße Hautfarbe, heute für ein Problem und erkennen diesen systemischen Rassismus.
Im Zuge der Proteste gegen Diskriminierung in den USA ist jetzt ein alter Post wieder aufgetaucht, den Donald Trump vor 5 Jahren im Wahlkampf schon mal geteilt hatte. Eine angebliche Kriminalstatistik, worin behauptet wird, Schwarze hätten 81% der weißen Mordopfer auf dem Gewissen. Und nach einem Faktencheck kam dann raus, die Zahlenangaben, die waren frei erfunden. Und diese Zahlen wurden jetzt bei den Unruhen nochmals verbreitet. Was löst so etwas aus?
Also ich denke, dass man, wenn man mit Zahlen operiert in diesem Ding, immer das ins Verhältnis setzen muss mit der Bevölkerungsstärke der Afroamerikaner, der Latinos, die ja deutlich stärker mittlerweile sind als die Afroamerikaner und eben der Weißen und der Asiaten. Und da kann man, glaube ich, pauschal sagen, ohne jetzt auf bestimmte Statistiken zu gehen, dass in allen Statistiken, die unerwünscht oder nicht wünschenswerte Dinge sozusagen messen, die Schwarzen und zum Teil auch die Latinos, ob das Bildung ist oder Zugang zu sehr gut bezahlten Berufen und so weiter, mit Ausnahmen Sport und Unterhaltung, die Schwarzen überrepräsentiert sind und in allen Dingen, die eigentlich was Wünschenswertes messen, die Schwarzen und die Latinos unterrepräsentiert sind. Und das ist das. Und da ändert sich seit längerer Zeit nicht signifikant etwas. Und das bringt die Leute auf. Und so ist eben auch diese, natürlich Statistiken kann man immer manipulativ einsetzen, so ist es auch mit dieser gemacht worden, aber natürlich werden mehr Schwarze Opfer von schwarzer Gewalt als weißer Gewalt, aber wenn man das in Relation eben zu ihrem Bevölkerungsanteil setzt, sind sie überproportional auch eben von Polizeigewalt betroffen. In absoluten Zahlen werden natürlich mehr Weiße getötet durch die Polizei, aber nicht in Relation zur Bevölkerung, weil eben wir in den USA immer noch so zwischen 66% und 70% Weiße haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man bei diesen Zahlen immer mit Prozentzahlen operiert und mit Verhältnismäßigkeit. im Bevölkerungsanteil misst und nicht mit absoluten Zahlen operiert.
Was hat sich denn, das klingt ja erstmal sehr niederschmetternd, was hat sich denn jetzt seit den 60er Jahren nachhaltig in Sachen Bürgerrechtsbewegung dann getan?
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich denke, ökonomisch hat sich eine schwarze Mittelschicht herausgebildet, die vor allen Dingen in einigen Großstädten mit hoher schwarzer Bevölkerung und in den Vorstädten, etwa Washington D.C., hatte schon Atlanta und auch einige andere Städte genannt. Natürlich haben wir auch in der Bildung gewisse Fortschritte an Universitäten. Es gibt das Programm, das Affirmative Action heißt, das also ist kein Quotenprogramm, Quoten sind nicht zulässig, aber das also den Faktor Race Abstammung berücksichtigen darf bei der Vergabe von Studienplätzen in selektiven Unis und Studiengängen. Das hat dazu beigetragen, dass es, also die beiden Obamas sind gute Beispiele dafür, das wäre sicherlich in der Vorbürgerrechtszeit weder für Michelle noch für Barack Obama einfach gewesen nach oder fast unmöglich gewesen, nach Harvard oder Princeton zu kommen. Aber für die breite Masse ist die Verbesserung schlecht. Und wie gesagt, im Bereich Kriminalität, Justiz hat sich seit den 90er Jahren, haben sich Dinge eher in die falsche Richtung entwickelt. Aber da ist, wie gesagt, in der Gesamtbevölkerung der USA, glaube ich, ein neues Bewusstsein da. Umfragedaten zeigen sehr deutlich, dass auch in der weißen Bevölkerung mittlerweile mehr Leute der Meinung sind, dass eben Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe schlechter bewertet oder beurteilt werden. Und das war in 1968, waren die meisten Weißen nicht dieser Ansicht.
Proteste gibt es jetzt friedlich, aber eben auch gewaltsam. Gewaltfreier Protest hat eine andere Wirkung als gewalttätiger, oder?
Ja, natürlich, weil der gewalttätige Protest, also vor allen Dingen Plünderungen, wo Geschäfte geplündert werden, zum Teil auch Geschäfte, die schwarze Inhaber haben, kann natürlich dann leicht als Rechtfertigung dafür herhalten, beziehungsweise dann viele Bürger in den Vorstädten wollen, dass das nicht überschwappt zu ihnen und sind dann für Law and Order Parolen empfänglich. Wie gesagt, bei Nixon hat das vor 52 Jahren dann tatsächlich geklappt bei der Wahl, aber Trump macht sich was vor, wenn er glaubt, das klappt so einfach wieder, weil es eben in Teilen der weißen Bevölkerung einen Bewusstseinsmandel gibt. Und wenn wir uns anschauen, wie die Amerikaner im Moment Trump bewerten, wie er die Sache seit Minnesota managt, dann sind seine Beurteilungen da relativ schlecht. Also das heißt, auch Leute, die den Republikanern zuneigen, seiner Partei, sind der Meinung, dass er relativ unprofessionell mit der Sache umgegangen ist und zum Teil unüberlegte Sachen getan und gemacht hat, wie eben diesen sehr, sehr komischen Gang zu der Kirche vor dem Weißen Haus, wo die dort relativ friedlichen Demonstranten vorher vertrieben werden mussten. Das hat ihm unterm Strich eher geschadet als genutzt.
Wir wollten über politische Auswirkungen nach Ausschreitungen sprechen. Und das lässt sich in den USA sogar auch historisch festmachen. Damals bei den Ausschreitungen nach dem Mord an Martin Luther King. Da wurde kurz darauf Richard Nixon zum Präsidenten gewählt. Und er hat sehr knapp gewonnen. Woran lag das?
Das lag sicherlich, dass er damals das Law and Order sozusagen gewinnbringend einsetzen konnte, weil es eben in sehr vielen Städten nicht nur friedliche Proteste gab, sondern eben auch gewaltsame. Und unter gewaltsam stört die meisten Menschen Plünderungen, Brandschatzungen. Und das gab es eben, da konnte er sagen, also nur ich garantiere euch, dass sowas nicht mehr vorkommt, dass wir da, wenn die Städte oder die Bundesstaaten nicht Herr werden, dass wir eingreifen. Das war ein Grund, aber dann damals, glaube ich, eben war, wie ich das sagte, das Bewusstsein auch bei der weißen Bevölkerung noch nicht so stark vorhanden, wie es heute bei größeren Teilen der weißen Bevölkerung ist, dass Diskriminierung nach Hautfarbe wirklich ein drängendes Problem ist. Insofern geht das Kalkül heute, selbst wenn es wieder zu einigen gewalttätigen Ausschreitungen kommen sollte, glaube ich, nicht mehr so einfach auf für Donald Trump als vor 52 Jahren. Und ich glaube, er weiß das auch.
Aber dieses Kalkül hat er ja erstmal benutzt, indem er auch gesagt hat und gedroht hat, das Militär zum Einsatz zu bringen. Das war ja die gleiche Strategie wie damals.
Ja, wenn man jetzt von der Wahlforschung hergeht, weiß Trump oder wissen seine Berater, dass sie bei den Zwischenwahlen vor 2 Jahren haben sie sehr viele weibliche Wählerinnen, weiße Wählerinnen in den Vorstädten verloren, die ihn zum Teil vielleicht 2016 noch gewählt haben, aber die dann nicht mehr die Republikaner gewählt haben. Und diese Menschen muss er zum Teil zurückzugewinnen, wenn er Präsident bleiben will. Und sein Kalkül ist, je chaotischer das in den Städten aussieht und die Bürgermeister und die ja fast alle bei der Demokratischen Partei sind in den US-Großstädten und auch viele Gouverneure, wie etwa in Michigan, mit der Lage nicht Herr werden, dass er dann als der große Retter dasteht, der verhindert, dass diese Ausschreitungen in die Vorstädte übergreifen. Das ist sein Kalkül, aber ich glaube auch, die Demonstranten waren gut beraten, dass die Plünderungen und Brandschatzungen ja nach 2-3 Tagen dann auch aufgehört haben. Friedlicher Protest in dieser Frage Rassismus, Polizeigewalt wird von der überwiegenden Mehrheit der Amerikaner, auch der weißen Amerikaner, grundsätzlich befürwortet.
Dass die Situation heute noch so ist, wie sie ist, ist das auch darauf zurückzuführen, dass es damals nach den großen Protesten haben sich die Demokraten mit den Schwarzen verbündet und der Protestbewegung und die Republikaner wurde im Grunde so die Partei der Weißen. Ist es die Unversöhnlichkeit von damals, die heute noch zu spüren ist?
Ja, die politischen Zugehörigkeiten der Minderheiten in den USA sind sehr, sehr einseitig. Also bei den Schwarzen ist es so, dass zwischen 85% und 95% tatsächlich die Demokraten wählen. Obama hat das also voll ausgeschöpft und sogar bei schwarzen Frauen über 95% der Stimmen erzielt. Aber auch die Hispanics und selbst die asiatischen Amerikaner, die aus ökonomischem Interesse nicht unbedingt demokratisch wählen müssen, sind oft Geschäftsinhaber und erfolgreiche Wirtschaft. Leute wählen aufgrund des Themas Einwanderung und Ähnlichem auch zu 60% bis 70% die Demokraten. Und die Republikaner sind in der Tat, sowohl was ihre Wähler angeht, aber auch was ihre Mandatsträger angeht, in den letzten 20 Jahren immer mehr eine weiße Partei geworden. Was aber auch natürlich heißt, dass sich die schwarze Wählerschaft, wenn sie fast komplett hinter den Demokraten steht, den Demokraten auch ein bisschen ausliefert. Also man nimmt sie for granted, diesem Englischen heißt, also für selbstverständlich hin. Und das ist sicherlich nicht gesund. Es gibt wenig Anreize für weiße Politiker der Republikaner, sich um die Schwarzen zu kümmern.
Aber das klingt ja fast, als seien die USA heute noch tiefer gespalten als damals.
Sie sind vor allen Dingen ideologisch deutlich tiefer gespalten als damals. Auch die weiße Bevölkerung ist mittlerweile sehr stark ideologisch gespalten. Wie gesagt, es gibt heute eine viel größere Zahl von Weißen, vor allen Dingen jüngeren Weißen, also aus der Generation der Millennials und der Generation Z, der ganz jungen Leute, die man jetzt auch bei diesen Demonstrationen mindestens so stark oft sieht wie die schwarzen Vertreter von Black Lives Matter. Und das war damals nicht der Fall. Und diese ideologische Polarisierung, gegen die wird es oder die wird in der nächsten Zeit auch niemand überwinden können. Man ist nicht nur der Meinung, die andere Seite ist der anderen Meinung, sondern wenn wir der anderen Seite folgen, ist das verhängnisvoll und umgekehrt.
Es gibt Beobachter bei den Protesten in den USA, die sagen, gerade die schwarzen Protestierenden sind erschöpft, weil die Gewalt und Diskriminierung immer wieder kommt und sie es einfach nicht mehr ertragen können. Sie haben ja 4 Jahre lang auch in Michigan unterrichtet. Was hören Sie auch von dort? Können Sie so etwas bestätigen, so eine Beobachtung?
Ja, das kann man, glaube ich, teilweise schon bestätigen, weil ich hatte ja eingangs gesagt, ein Teil der Proteste, da war jetzt die Tötung von George Floyd ein Auslöser, aber es war Frust, der sich aufgestaut hat, auch über ökonomische Entwicklung, über Corona. Und viele der Weißen, die auch sicherlich bei den Ausschreitungen nicht unterrepräsentiert waren, sind, um es mal etwas salopp zu sagen, antikapitalistisch auch motiviert. Und die sehen in Gewalt gegen Sachen oder auch in Aneignung von fremden Eigentums, von Herstellern, von Flachbildfernsehern, eher auch einen sozialen Protest. Und ich glaube, die Mehrheit der Schwarzen ist eher daran interessiert, dass sich was ändert, dass Schwarze eine faire Chance bekommen. Ich glaube, die Mehrheit der schwarzen Amerikaner ist zwar politisch bei den Demokraten, aber sie wollen nicht unbedingt die Gesellschaft von Grund auf das ökonomische System nicht so verändern, dass sie eine andere Wirtschaftsform wollen, sondern sie wollen, dass die USA dem Versprechen, dass jeder Mensch in den USA unabhängig von seiner Hautfarbe und seiner Herkunft dem Streben nach Glück nachgehen darf, dass das eingefordert wird, aber nicht unbedingt jetzt eine Umwandlung in eine sozialistische Gesellschaft. Und da reiben sich auch, glaube ich, zum Teil weiße Progressive, gerade in den Großstädten, mit der Masse der schwarzen Demonstranten unter Umständen.
Und wenn wir jetzt auf Hintergründe schauen und Geschichte, die Unterdrückung von Schwarzen, die wird von Rassisten gezielt ausgeübt. Der Ku Klux Klan wurde 1865 gegründet, während des amerikanischen Bürgerkriegs. Welche Rolle spielt der beispielsweise heute?
Also der Ku Klux Klan war in den Jahrzehnten nach seiner Gründung zunächst mal eine Gruppe, die gegen Einwanderung aus katholischen Ländern war, die antisemitisch motiviert war Und sie war als Bewegung, als sie legal war, in den 20er Jahren auf ihrem Höhepunkt. Sie hatte damals 4 Millionen Mitglieder. Sie ist überall offen aufgetreten. Damals hatten die USA gerade mal 100 Millionen Einwohner, also eine relativ starke Gruppierung. Und als dann vor allen Dingen auch die Schwarzen sozusagen sich emanzipiert haben, auch in die nördlichen Städte gewandert sind, wurde der Fokus sozusagen auf White Supremacy gegen Schwarze in den Vordergrund. Und mittlerweile sind sie eine terroristische Gruppe, eine illegale Gruppe, und sie sind nicht mehr legal tätig und sie sind im Untergrund tätig. Aber sie sind natürlich für Lynchungen und für Morde an Schwarzen, gerade in den Südstaaten, aber auch an Menschen anderer Hautfarbe, also auch schon Inder oder andere, die dunkle Haut haben, wurden von Ku Klux Klan-Leuten ermordet, sind sie verantwortlich. Aber ich denke, heute müssen sie in der Illegalität operieren.
Und es ist ja auch so, dass man sagen kann, dass es weltweit Ableger gibt, auch sogar hier in Deutschland. Das spielte ja auch beim NSU-Untersuchungsausschuss eine Rolle.
Ja, das ist wohl so. Das kann man sich schwer vorstellen. Aber es gibt eben Menschen, ob wir das jetzt mögen oder nicht. Und das muss man natürlich bekämpfen. Aber die gibt es. Und die sind auch, glaube ich, für Umerziehungsmaßnahmen zum Teil nicht mehr ansprechbar, die in einer Gesellschaft leben wollen, in die mindestens Rassentrennung im Sinne von Südafrika vor der Aufhebung von der Apartheid wollen, die eine in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft beziehungsweise in einem Kontinent, wo die weißen Gesellschaften den Ton angeben, leben wollen. Und ich glaube, das Ziel der White Supremacists in den USA ist, dass sie wissen, dass nicht mehr alle Nicht-Weißen, die also wie gesagt mittlerweile schon über 30% der Bevölkerung stellen, wieder zurückgeschickt werden können. Aber das Ziel ist tatsächlich, also jetzt in Anführungsstrichen Rassenkriege zu provozieren, um dann möglicherweise weiße Mehrheitsgesellschaften in den USA zu gründen, die sich dann vielleicht auch abspalten vom Rest des Landes. Glaube ich, das ist bei einigen dort das Ziel. Natürlich sagen sie, wir wollen auch Rückführungen haben, aber das, glaube ich, wissen die meisten, dass das unrealistisch ist bei dieser hohen Zahl. Und das sind natürlich bedenkliche Entwicklungen, weil es sagt, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die nicht an das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Religion und unterschiedlicher Herkunft glauben. Und das ist, glaube ich, ein weltweites Phänomen, nicht nur ein amerikanisches.
Und der 19. Juni, über dieses Datum wollten wir sprechen, denn das hat seit 150 Jahren in den USA eine besondere Bedeutung. Welche?
Ja, es geht darum, dass eben hier symbolisch daran an Übergriffe auf Schwarze gedacht werden soll, an Massaker, Lynchungen, und dieser Tag sozusagen als Gedenktag, aber noch nicht offiziell im Feiertagskalender der USA vorhanden ist. Und deswegen wurde es als unsensibel angesehen, dass Donald Trump ganz besonders heute eigentlich geplant hatte, seine erste Kundgebung in Tulsa, Oklahoma, die Stadt, wo das auch sozusagen ihren Ursprung hat, eine Kundgebung abhalten wollte. Ich glaube, es war bei ihm schlichtes Nichtwissen. So viel Strategie würde ich ihm gar nicht unterstellen, und er hat es jetzt auf morgen verschoben. Aber es gibt Bestrebungen, diesen Tag entweder lokal, regional, vielleicht sogar eines Tages so wie der Martin Luther King Holiday, der im Februar nationaler Feiertag ist seit einigen Jahrzehnten, ihn zu institutionalisieren. Und da gibt es sicherlich auch in einigen Bundesstaaten der USA wird es da Fortschritte geben.
Ja, es gibt da durchaus Initiativen, zum Beispiel auch von Musikern. Pharrell Williams hat zum Beispiel dass in seinem Staat, in Virginia, dieser Tag ein offizieller Feiertag werden sollte. Was glauben Sie, wie schätzen Sie das ein? Hat das Chancen?
Also man muss, glaube ich, generell sagen, dass in den USA Feiertag nicht ganz dieselbe Bedeutung hat wie in Deutschland. An vielen dieser Feiertagen sind die Geschäfte und Ähnliches nicht geschlossen. Und auch die Leute haben oft nicht frei. Da gibt es nur relativ wenige, 4th of July und so weiter, Thanksgiving. Das aber symbolisch hätte es Charakter, zusätzlich zu dem Martin Luther King Day. Oder der Februar ist in den USA sogenannter Black History Month, also wo besonders der schwarzen afroamerikanischen Geschichte, natürlich auch der Geschichte der Unterdrückung, gedacht wird, also hier symbolisch nochmal ein Zeichen zu setzen. Aber ich glaube im Moment nicht, dass jedenfalls nicht unter Präsident Trump das Ganze zum nationalen Feiertag. Aber regional schon. Der US-Föderalismus ist relativ elastisch und flexibel, und es können Staaten entscheiden, das regional einzuführen. Aber es ist nicht so ein gesetzlicher Feiertag wie Christi Himmelfahrt oder Pfingsten.
Ja, aber die symbolische Bedeutung,
ist hoch. Ja.
Und weltweit werden ja gerade historische Denkmäler von Aktivisten ins Visier genommen. Auf Churchill Statue wurde in London geschrieben, dass ein Rassist war. Wie bewerten Sie diese Angriffe auf die Denkmäler, auf die Statuen?
Also da würde ich jetzt erstmal bei den USA sagen, das ist natürlich nach wie vor in den Südstaaten, glaube ich, gestern wurden aus dem Kapitol einige Statuen entfernt, die auch sozusagen Leute repräsentiert, die für den alten sklavenhalterischen Süden standen. Man kann sich fragen, warum standen die da jetzt jahrzehntelang, manchmal mehr als 100 Jahre
herum. Aber es ist ja auch mit Geschichte verbunden.
Genau, genau. Und ich denke, dass das in Einzelfällen absolut berechtigt ist und auch durchaus auch eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat. Auch das Zeigen der konföderierten Flagge wird jetzt etwa bei den NASCAR-Rennen nicht mehr erlaubt. Und auch die amerikanische Football Association erlaubt jetzt den Kniefall als Zeichen des Protests, während die Nationalhymne gespielt wird. Also auch da sieht man, es tritt ein Bewusstseinswandel auch ein. Ich denke, wir müssen natürlich sehen, dass gerade Churchill hat Unglaubliches geleistet, nämlich möglicherweise Europa und die Welt von der lang andauernden Nazi-Herrschaft befreit. Das würde ich als Deutscher sagen, dürfen wir nie vergessen. Aber er hatte Ansichten, er war ein Kind seiner Zeit, die heute als politisch absolut unkorrekt und nicht mehr akzeptabel beim Politiker angesehen würden. Also wie er über Inder gesprochen hat, er hat auch Sachen zugelassen, die er hätte nicht zulassen sollen, Hungersnöte und so weiter. Für mich ist das persönlich ein Grund, nicht eine Statue zu stürzen, sondern das vielleicht stärker zu kontextualisieren, die Ambivalenz zu zeigen. Ich glaube, wir müssen es auch ertragen, dass wir umstrittene Personen, ich rede jetzt nicht von Hitler oder Stalin oder anderen und vielleicht auch nicht von dem einen oder anderen Südstaaten-General oder Sklavenhalter, da muss man über Entfernung nachdenken, aber ein genereller Sturm von Monumente halte ich letztendlich für kontraproduktiv, denn sie sind auch Teil unserer Geschichte und wir können die Geschichte nicht hygienischer machen, als sie war.
Aber was ich Ihren Worten entnehme, es steckt eine Chance darin, auf diese Zeiten, auf diese Historie anders zu gucken und es nochmal anders einzuordnen, vielleicht auch aufzuarbeiten.
In einigen Fällen, finde ich auch, ist die Strategie, das Ding nicht kaputt zu machen, sondern in ein Museum zu stellen, wo man es kontextualisieren kann, weil wir müssen natürlich auch den jüngeren Generationen zeigen, auch das ist Teil der Geschichte. Der Imperialismus ist Teil der Geschichte, der Kolonialismus und auch natürlich die Sklaverei in den USA. Aber wir müssen diese Leute, wir dürfen keine Wallfahrtsstätten schaffen. Und etwas anders liegt es natürlich in den USA, das ist, glaube ich, noch kontroverser, gibt es 7, 8 Militärbasen, die liegen fast, die meisten US-Militärbasen liegen in den Südstaaten, die auch nach Generälen, Fort Bragg, Fort Benning, 150 Jahre schien es niemand so. Jetzt sind sie auch in Diskussion gekommen. Ich glaube, auch da tut sich Trump keinen Gefallen, wenn er dran festhält. Denn selbst in den Militärs gibt es mittlerweile die Auffassung, wir konnten über eine Namensänderung nachdenken. Wir hatten das in Deutschland auch schon mit Kasernen. Ich glaube, man sollte das nicht zu so einem Grundsatzthema machen. Man kann da in fast allen Fällen pragmatische Lösungen finden.
Sie sind am Heidelberg Center for American Studies, waren selbst lange Zeit in den USA, haben dort 4 Jahre gelehrt. Aber Sie waren schon vor langer Zeit, vor 30 Jahren dort. Und da haben Sie Ted Kennedy, den Bruder von John F. Kennedy, getroffen und auch für ihn gearbeitet. Was haben Sie da genau gemacht?
Genau, ich habe also ein Programm teilgenommen, das es damals jungen Wissenschaftlern, aber auch jungen Journalistinnen und so weiter, jungen Beamtinnen ermöglicht hat, eine Zeit lang im Kongress zu arbeiten. Damals konnten da 2 Deutsche auch immer teilnehmen jedes Jahr. Und ich habe dann in einem Senatsausschuss gearbeitet für Gesundheit, Arbeit und Bildung. Und diesem Ausschuss saß damals Ted Kennedy, also Edward Kennedy, vor. Und ich selber habe das Politikfeld Behindertenerziehung bearbeiten müssen. Meine Träume, dass ich in den Auswärtigen Ausschuss komme, wo dann um große Fragen, das hat sich nicht ergeben, weil man eine Security Clearance braucht, die man als Deutscher nicht kriegen kann, so einfach. Und aber weil er selber einen behinderten Sohn hat, hat ihm an diesem Thema sehr viel gelegen. Deswegen habe ich ihn auch, obwohl er einen Stab von 100 Leuten hat, 2, 3 Mal selbst auch treffen können. Und einmal habe ich ihm erzählt, dass mein Vater 1963, als sein Bruder Deutschland besuchte, war nicht nur in Berlin, wo ich ein Berliner, sondern auch vorher in Frankfurt, da ihm zugejubelt hat. Und dann sagte mir Ted Kennedy damals, und das hat mich sehr geprägt, was die USA angeht, ihm hätte sein Bruder damals gesagt, kurz vor seinem Tod, als Ted Kennedy ein sehr junger Senator war, Ted, behalte immer im Auge, Amerika ist grundsätzlich ein konservatives Land, aber die Menschen sind offen für Reformen. Nicht für Umwälzungen, aber für Reformen. Und das war auch die USA, die ich in den 90er Jahren kennengelernt habe, dass das Land, wenn eine Problemlage so war, dass man sie nicht nicht mehr verdrängen konnte, zumindest punktuell auch parteienübergreifende Mehrheiten es gegeben hat im Kongress. Und dafür stand auch Ted Kennedy, der sehr progressiv und linksliberal war, aber der sehr gut auf Konservative zugehen konnte und deswegen viel erreichen konnte. Und das Amerika gibt es heute nicht mehr und das ist für mich sehr bedauerlich.
Und wenn man darauf schaut, da würden wahrscheinlich auch viele widersprechen und sagen, ja, so offen ist es nicht, denn viele Entwicklungen, Sie haben das selbst gesagt, die es damals gegeben hat, gerade was Diskriminierungen angeht, die sind eher wieder zurückgenommen worden. Also so existiert das Land tatsächlich dann nicht mehr.
Nein, aber was er zum Beispiel gemeint hat, ist, dass man Amerikaner überreden kann, dass das Gesundheitssystem, das praktisch so viele Menschen unversichert lässt, dass das ein Problem ist. Und auch unter Obama ist da ja auch sind viele Schritte in die richtige Richtung gegangen worden, an denen er in seinen letzten Lebensmonaten auch noch teilgenommen hat. Das meinte er. Das in diesem Bereich Justiz. Und wie gesagt, man hat in den 90er Jahren vielleicht sogar aus gutem Grund, weil damals New York natürlich viel unsicherer war, als es heute ist. Man hat gedacht, man kommt mit diesen drastischen Bestrafungen von kleinen Vergehen weiter, das einzuschränken. Das hat auch geklappt. Auch Giuliani ist deswegen bekannt geworden als New Yorker Bürgermeister, die sogenannte Broken Windows Theorie. Ich darf kein einziges eingeworfene Scheibe tolerieren.
Die Stadt wurde sicherer.
Ja, die Stadt wurde sicherer. Aber wir haben damals, als das bejubelt wurde, auch gerade von vielen Demokraten, all die Reformen kamen in der Clinton-Ära, hat man nicht bedacht, was für Kosten das für die Minderheiten hat. Weil die Vergehen, die besonders häufig begangen wurden und dann eben auch geahndet wurden, also Handeln oder Konsumieren von Crack, eine arme Leute-Droge, das hat eben so viele junge Schwarze ins Gefängnis gebracht, während eben Leute, die eher so auf Künstlerpartys Kokain sniffen, entgangen sind. Und das hat, glaube ich, das haben wir damals oder haben alle damals nicht bedacht. Und das sieht man jetzt ein, dass das ein Rückschritt war, dass das Wegsperren alleine von einem großen Teil der Bevölkerung keine Lösung ist. Und es gab punktuell Rückschritte, aber es gab eben in anderen Bereichen auch Fortschritte. Und das ist das, was Kennedy meint. Und nur im Moment ist, glaube ich, diese Polarisierung, die wir auch in der weißen Bevölkerung haben, die ist so groß, dass es diese gemeinsamen Schnittmengen, dass man sagt, okay, also im Grunde, was wir ein bisschen als große Koalition in Deutschland bezeichnen für ein Thema, dass das in Amerika zurzeit praktisch nicht mehr gibt. Und das US-System funktioniert eigentlich nur gut, so wie es also vom Design her gebaut ist, wenn es übergreifende Zusammenarbeit gibt. Weil wir haben alleine schon die Regel, dass man im Senat 60 Stimmen braucht, um was durchzukriegen, wenn man sonst diese Einrichtung des Filibusters hat, die dann Gesetzgebung blockiert. Und fast nie hat eine Partei 60 Stimmen. Und deswegen hat gerade Kennedy, der im Senat groß geworden ist, gesehen, wenn ich es nicht schaffe, auf Konservative zuzugehen oder die auf mich, kommen wir nicht weiter. Und er hat selbst geschafft, mit Präsident George W. Bush, einem sehr konservativen Mann, eine Bildungsreform zu schaffen. Und das wäre heute kaum noch denkbar.
Ja, und jetzt wird es wieder spannend. Der Wahlkampf steht an. Das heißt für das Heidelberg Center for American Studies auch eine interessante Zeit. Ich danke für Ihre Einblicke heute Vormittag, Martin Thunert.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Köster.
Eins gehört. SWR 1.